Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Auf tunesischen Friedhöfen gelten wegen der Corona-Pandemie derzeit strenge Regeln. Religiöse Trauerrituale sind nicht erlaubt. Was das für die Menschen bedeutet, gleich ein Thema bei uns. Außerdem bei Tag für Tag. Jiddisch ist die uralte Sprache aschkenasischer Juden in Europa. Linguisten erforschen Herkunft und Ursprung dieser Sprache. Und wir stellen Ihnen buddhistische Mönche, Nonnen und Priester vor, die ihre religiösen Texte mit dem Sound von Heavy Metal kombinieren und damit im Netz ihre Follower begeistern. Wie sich das anhört, erfahren Sie ebenfalls bei Tag für Tag und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Eine islamische Bestattung folgt üblicherweise strengen Regeln. Dazu gehört die rituelle Totenwaschung, das Ausrichten des Leichnams nach Mekka, das Totengebet, die Bestattung im Leintuch. All das ist derzeit wegen der Corona-Pandemie schwierig oder gar nicht möglich. In Tunesien, wo der Islam Staatsreligion ist, gelten auf den Friedhöfen derzeit besonders strenge Regeln, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Was das für Trauernde bedeutet, schildert unsere Korrespondentin Dunja Sadaki.
Die Verwandten können nur aus der Ferne zusehen. Zwei Männer in beigen Schutzanzügen mit Maske, Handschuhen und hohen grauen Gummistiefeln heben den Verstorbenen in einem wasserdichten Leichensack auf einer Trage aus dem weißen Krankenwagen heraus. Auf dem Friedhof der Hauptstadt Tunis wird gerade Lotfi Yassis Bruder Salah beerdigt. Auch als der Leichnam in das ausgehobene Grab gebettet wird, können er und die Familie nur von Weitem zuschauen. Zuvor hatte Lotfi vor dem geschlossenen Wagen das Totengebet gesprochen, Richtung Mekka gewandt. Nur 4 Personen dürfen überhaupt an der Beerdigung teilnehmen. Wie soll die Familie so Abschied nehmen, beklagt Lotfi Yassi gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.
Die Gemeinde hätte meinen Bruder doch zumindest für eine halbe Stunde vors Haus bringen können. Oder dass man ihn von Weitem hätte sehen können. Das war nicht möglich.
So hätten sich weder die Tochter noch die Ehefrau verabschieden können, sagt Lotfi traurig. Vor der Pandemie wäre Salahs Leiche von einer großen Ansammlung männlicher Freunde und Familienmitglieder beigesetzt worden. Vielleicht in Gegenwart eines Imams. Die Frauen hätten sich zu Hause zum letzten Mal verabschiedet. Die Zeremonie auf dem Friedhof ist in Tunesien meistens nur Männer vorbehalten. Durch das strenge Corona-Protokoll bleibt eine Trauerzeremonie vielen verwehrt. An oder mit Covid-19 Verstorbene werden direkt von der Leichenhalle auf den Friedhof gebracht. Auch für den Leiter der städtischen Friedhöfe, Mehdi Delay, ist das bedrückend.
Es ist eine sehr schwierige Mission, physisch und psychisch, und sie belastet uns schwer. Manchmal gibt es 13, 14 Leichen pro Tag, aber wir können nur 9 Bestattungen täglich durchführen. Das ist die maximale Anzahl, wenn wir das Protokoll einhalten. Heute sind wir fast bei 2000 Bestattungen auf diesem Friedhof angekommen. Das ist eine Zahl, die uns traurig macht.
In Tunesien gehören traditionell die letzten Stunden eines Lebenden und der Abschied vom Toten zur Verarbeitung des Verlustes dazu. Die Corona-Maßnahmen hätten Trauerrituale zerstört, sagt der tunesische Psychiater Soufiane Sribi. Normalerweise können Angehörige den Verstorbenen noch einmal berühren, ihn auf die Stirn küssen. Das fehle jetzt im Trauerprozess.
Dem Körper des Verstorbenen kann man nicht mehr nahe kommen, ihn nicht mehr anfassen. Das führt zu einer Art Bruch in der Beziehungskontinuität zwischen der Person, die gestorben ist, und denen, die am Leben geblieben sind, seine Nächsten. Und sie werden ein wenig dieses Prozesses beraubt, der es jemandem gleichzeitig ermöglicht, den Verlust anzunehmen, ihn zu akzeptieren und den Verstorbenen gehen zu lassen. Bei manchen kann das dazu führen, dass Trauer nicht praktiziert wird, es zu einer krankhaften Trauer kommen kann, einer Trauer, die sich lange hinzieht, oder dass es sogar zu einer Unfähigkeit zu trauern kommt.
Dies geschehe in einer Ausnahmesituation, der Pandemie, die sowieso schon psychisch für viele schwierig sei, so Psychiater Sribi. Der psychische Halt, den Trauerrituale geben könnten, falle damit weg. Gerade für diejenigen, die womöglich den verstorbenen Angehörigen selbst infiziert haben könnten und um Verzeihung bitten möchten. Psychiater Sribi plädiert deshalb dafür, Angehörige zum Beispiel per Videoaufnahme vor und an dem Begräbnis teilhaben zu lassen.
Wegen der Corona-Pandemie muss auf viele islamische Trauerrituale verzichtet werden. Über die Situation in Tunesien berichtete Dunja Sadaki. Jiddisch ist die alte Umgangssprache der aschkenasischen Juden, entstanden aus dem Mittelhochdeutschen. Schon vor vielen hundert Jahren sprachen Juden in weiten Teilen Europas Jiddisch. Durch Migration und Vertreibung hat sich die Sprache in die ganze Welt verbreitet. Sprachwissenschaftler erforschen heute Herkunft und Ursprung dieser Sprache. Gabor Pahl.
Wer zum ersten Mal Jiddisch hört, wird wenig verstehen, aber vielleicht doch ein paar deutsche Elemente erkennen.
Ich, du, er, sie, es. Mir, ihr, sie. Also man versteht gleich einiges, aber oft nicht genug, um wirklich Texte zu verstehen. Aber da es eine Nahsprache ist, ist das ungefähr so wie als ich als Niederländerin Deutsch gelernt habe.
Marion Abtroth ist Professorin für jiddische Sprache und Kultur an der Universität Düsseldorf, einer der wenigen Universitätslehrstühle für Jiddisch in Deutschland. Das Jiddische hat sich aus dem Mittelhochdeutschen entwickelt, so viel ist klar, doch ansonsten liegen die Ursprünge noch im Dunkeln.
Weil es kaum Quellen gibt aus der Zeit bevor 1350.
1350 tobte die Pest in Europa, der Schwarze Tod. Es war die Zeit, als Juden als Brunnenvergifter beschimpft und verfolgt wurden. Andere Pogrome waren schon vorausgegangen. Viele Juden flohen aus Süddeutschland in den Osten. Und lange Zeit haben die Fachleute hier eine Kontinuität gesehen. Am Rhein gab es schließlich im Mittelalter die berühmten Schummstädte, Speyer, Mainz und Worms, die Hochkultur jüdischen Lebens im mittelalterlichen Europa. Die aber spätestens mit der Pest endete. Also lag der Schluss nahe, dass die aus den Schummstädten Geflüchteten ihre deutsche Sprache mit Richtung Polen und Litauen nahmen. Doch ganz so war es wohl nicht. Denn die Sprache der Juden in den Schummstädten am Rhein zeigt nur wenig Ähnlichkeit mit dem späteren Jiddisch.
Deshalb hängen wir nicht mehr an der Idee, dass die Schummstädte so wichtig gewesen sind, wie man das noch vor 50 Jahren geglaubt hat.
Wenn nicht vom Rhein, woher kamen sie aber dann, die deutsch sprechenden jüdischen Einwanderer in Osteuropa? Ganz klar ist es nicht, aber zumindest die Struktur des Jiddischen spricht für eine Herkunft im oberdeutschen Raum, also im Sprachgebiet des Alemannischen, vor allem aber bayerisch-österreichischen bis hin zum Böhmischen. Wer Jiddisch lernt, lernt als erstes das hebräische Alphabet. Denn die Juden haben ihre Schrift immer mitgenommen und auf die jeweiligen Sprachen übertragen. Der Grund war einfach, das geschriebene Wort spielte im mittelalterlichen Alltag nur eine geringe Rolle. Also gab es auch wenig Anlass für die Juden, etwa die lateinische Schrift für ihre Sprache zu verwenden. Hat man dann als Jiddisch-Schüler die Schrift verinnerlicht, geht es, wie bei jeder anderen Sprache, um Vokabeln und Grammatik. Wobei hier Deutschkenntnisse zweifellos helfen, denn es gibt ein paar gesetzmäßige Lautverschiebungen zwischen Hochdeutsch und Jiddisch.
So hat es im Jiddischen eine Verschiebung gegeben von langen A zu O. So ist Ja auf Jiddisch Jo, Tag, Tog. Aber in bestimmten Dialekten hat es eine weitere Verschiebung gegeben. Und dann ist es von Ja zu Jo zu Jur gegangen. Tag, Tog. Und heutzutage ist es Tug.
Wenn man heute über Jiddisch spricht, denkt man meist an die Sprache des Ostjudentums. Im Westen gab es lange ein eigenes Jiddisch, das aber mit Assimilation und Säkularisierung der Juden ab dem 19. Jahrhundert weitgehend verschwunden ist. Denn es war verpönt. Juden in Berlin, Wien oder Prag, die etwas auf sich hielten, sprachen lieber Deutsch und Jiddisch höchstens mal für einen jüdischen Witz. Geblieben ist das Ostjiddische, die Sprache der Juden zwischen Galizien, Weißrussland und Litauen. Dieses Ostjudentum wurde durch den Holocaust vernichtet. Die Sprache aber ist geblieben und lebt heute in Israel, vor allem aber auch in den USA weiter.
Das Gegenwartsjiddisch, das wird heutzutage sehr stark geprägt vom Dialekt der Satmar-Hasidim, der Juden, die man oft ultraorthodox nennt.
Dieses Jiddisch der Satmar-Hasidim kennen viele aus der preisgekrönten Filmserie Unorthodox.
Bald wirst du im Jiddischen haben deine eigenen Kinder.
Wie das heutige Jiddisch gesprochen wird und sich weiterentwickelt, ist ein großer Forschungsschwerpunkt, sagt Marion Abtroth. Aber auch zahlreiche historische Schriften aus früheren Jahrhunderten sind wissenschaftlich noch gar nicht untersucht.
Also Jiddisch ist keine unmittelbar bedrohte Sprache, aber sie ist natürlich eine gefährdete Sprache, weil es keine Staatssprache ist. Es ist keine Sprache von vielen Millionen Personen. Also sie wird nicht gefördert. Auch wenn es in Israel eine Unterstützung gibt, aber das ist nicht wirklich nennenswert. Die Sprache wird nicht gepflegt, so wie andere Kultursprachen. Aber das macht sie gerade für Linguisten sehr interessant.
Sprache ohne Staat. Linguisten erforschen die Ursprünge des Jiddischen. Gabor Pahl berichtete. Buddhistische Meditation, da denken viele gleich an innere Stille und Achtsamkeit, an Lotussitz und Erleuchtung. Wohl eher nicht an Heavy Metal, E-Gitarren und Headbanging. Dass das aber doch zusammenpassen kann, beweisen derzeit einige buddhistische Mönche, Nonnen und Priester, die heilige Texte und Sutren oder buddhistische Rituale mit Rock- und Metal-Klängen kombinieren. Im Netz werden sie dafür gefeiert und haben massenweise Anhänger. Mechthild Klein über meditierende Metal-Mönche und die religiöse Dimension von Rockkonzerten.
So klingt der Zen-Priester Kossan normalerweise. Wenn er Sutren rezitiert und die Ritualtrommeln in seinem kleinen Tempel in Japan bearbeitet. Im Lotussitz und mit schwarzem Zen-Kimono bekleidet, blickt er konzentriert auf seinen Text. Und so klingt der gleiche Zen-Priester bei einer Metal-Performance. Er trägt wieder den schwarzen Zen-Kimono, Aber statt Ritualgesang covert er hier den Titel Thunderstruck der australischen Hardrockband AC/DC. Dazu schlägt er die großen Trommeln.
Was ich spannend finde an den Videos von Kossan ist, dass er nicht nur Metal und Rock-Titel und Klassiker auch der Beatles interpretiert neu, sondern nach den Liedern meist die Instrumente beiseite legt und still sitzt. Und dafür ist der Buddhismus ja vor allem im Westen besonders bekannt. Und das wiederum löst auch unter den Zuschauern immer wieder Faszination aus.
Sagt der Religionswissenschaftler Tim Graf. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nanzan Institute for Religion and Culture der Universität Nagoya in Japan.
Allerdings muss man sagen, wenn man sich die Rituale in Japan anschaut, die an buddhistischen Klöstern beispielsweise, wo auch dieses rituelle Sitzen praktiziert wird, das im Westen so bekannte Sazen. Wenn man sich schaut, was an diesen Klöstern für Rituale praktiziert werden, dann finden Sie Bittrituale, die sind in der Performance, also in der Aufführung, einem Konzert doch sehr nahe. Also das ist gar nicht still. Bei den Bittritualen am Kloster Kasuisai oder am Daiyusan Saijoji beispielsweise, das sind prestigeträchtige Ausbildungszentren auch im Soto-Zen-Buddhismus, das ist eine der drei großen buddhistischen Richtungen. Da ist es so, dass Rituale aufgeführt werden, da werden Dämonen, also Berggeister beschwört und für diesseitige Nutzen werden ihre Kräfte aufgerufen, angerufen im Ritual. Da werden große Trommeln, Taiko-Trommeln kommen zum Einsatz. Also man spürt diese Rituale im ganzen Körper, ähnlich wie bei einem Rockkonzert heute.
Der Religionswissenschaftler verweist auf diese seit Jahrhunderten praktizierten Rituale, die schon lange vor der Erfindung der E-Gitarre vermutlich ähnliche körperliche Erfahrungen auslösten. Und der Zen-Priester Kossan, der auch in den USA studiert hat, sieht in diesem Crossover wohl eine Chance, den Zen-Buddhismus einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
In Japan ist es so, es gibt rund 200.000 Priester. Und zum Unterhalt der 70.000 bis 75.000 Tempel in Japan, das ist eine Riesenmenge, führen die meisten dieser 200.000 Priester Toten- und Ahnen-Gedenkrituale durch.
Mit diesen Ahnenritualen finanzieren sich die kleinen Tempel. Die meisten Zen-Priester erben den Tempel von ihrem Vater und gehen auch noch einem weltlichen Beruf nach. Neuerdings macht in Japan ein Zen-Mönch und ehemaliger Musiker mit seinen buddhistischen Beatbox-Sounds von sich reden. Yogetsu Akasaka und seine Videos auf YouTube werden millionenfach geklickt.
Der Priester Yogetsu Akasaka, der ist Beatboxer, also er imitiert durch seine Stimme, durch die Kehle, Mund, Nase, imitiert er Perkussionsinstrumente und auch andere Instrumente, die er dann mit einem Computer quasi aufnimmt und in einem wiederkehrenden Loop abspielt und darüber rezitiert er dann Sutren, unter anderem das Herzsutra. Und da entstehen so Klangteppiche. Einigen scheint das als Einschlafhilfe zu dienen, diese Musik, über YouTube dann.
Der kahlgeschorene, schlanke Zen-Mönch trägt einen braunen Kimono und traditionelle Sandalen. Bevor Akasaka mit der Performance beginnt, legt er die Hände vor der Brust zusammen und verneigt sich tief. Das macht er auch am Ende. So unterstreicht er den rituellen Charakter seiner Performance. Er rezitiert das Herzsutra, das nur aus einer einzigen Formel besteht. Form ist Leere und Leere ist Form. Das Sutra wird nicht nur im Zen-Buddhismus rezitiert, sondern im gesamten Mahayana-Buddhismus, sagt der Religionswissenschaftler Tim Graf.
Was ich spannend fand bei seinem Kanal ist eben, wie die perfekte Einhaltung der Form auch und durch die Priesterkleidung, durch das ganze Auftreten seiner Person auf dem Kanal, so ne, durch die Bilder des sitzenden Priesters quasi, wie das quasi traditionelle Vorstellung vom Buddhismus, diese Einhaltung der Form, diese Kontrolle einer überweltlichen Kraft vermittelt, dass der Priester eben damit quasi umgehen kann. Und das verpackt in Musik, die dann noch so was traumhaft, klangteppichartiges hat, das wirkt eben gut.
Ein anderes Beispiel ist die taiwanesische Death-Metal-Band Dharma. Die Musiker rezitieren ebenfalls buddhistische Sutren.
Diese Band überrascht insofern, als dass sie eine Nonne auf der Bühne hat. Das ist etwas wirklich Neues und Besonderes,
sagt Anna-Katharina Höpflinger. Die Schweizer Religionswissenschaftlerin lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat über die Heavy-Metal-Kultur geforscht. Religiöse Symbole und Versatzstücke seien in dieser Szene und in der Metal-Musik nichts Neues, sagt die Wissenschaftlerin.
Religion und Spiritualität spielen eine riesige Rolle im Metal, und zwar in den verschiedenen Genres des Metals. Ich erkläre mir das so, dass der Metal sich gerne mit unkontrollierbaren Bereichen des Lebens beschäftigt. Zum Beispiel Tod, Krankheiten, Dämonischem, aber eben auch mit Transzendenz. Also mit dem, was unser sinnlich Wahrnehmbares überschreitet. Das kann durchaus auch im positiven Sinn sein. Und die Band Dharma, die beschäftigt sich jetzt eben mit buddhistischen Inhalten und buddhistischen Ebenen.
Der kehlige Gesang und das kaum verständliche Kreischen sind typisch für den Death Metal. Die Band Dharma, der Sanskrit-Name steht für die Lehre des Buddha, die Band Dharma singt in ihren Songs Ritualtexte zur Heilung. Beispielsweise wird der Medizin-Buddha angerufen oder die Sutren werden an den Meditations-Buddha Amitabha gerichtet, der die Ahnen sicher ins transzendente reine Land geleiten soll, so wie in diesem Song. Während die Nonne bei der Performance kahlgeschoren in ihrem ockergelben Ordensgewand den traditionellen Part rezitiert, setzen die Jungs im Death-Metal-Style den Song fort. Sie tragen Kutten und ihre Gesichter sind bemalt. Traditionell wird das im Metal als Leichenbemalung verstanden.
Sie schminken sich so mit schwarzen Strichen im Gesicht, also machen das Gesicht ein bisschen schmutzig. Vor allem verwenden sie aber auch Blut. Und in einem Interview erklärt der Drummer Jack Tung, dass es hier nicht so sehr um die Visualisierung des inneren Dämons geht, wie normalerweise im Corpse Paint im Metal, sondern hier eher um die Vertreibung des Bösen, die Vertreibung der Dämonen.
Das Ungewöhnliche an der taiwanesischen Band Dharma ist aus Sicht der Religionswissenschaftlerin nicht, dass religiöse Themen und Symbole vorkommen und musikalisch verarbeitet werden, sondern dass hier Laien gemeinsam mit einer Ordensfrau auf der Bühne stehen. In dieser Art von Auftritten werde der Buddhismus neu gelebt und interpretiert.
Buddhismus und Death Metal, eine religiös-musikalische Fusion, über die Mechthild Klein berichtet hat. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema Diabetes. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de, Tag für Tag und natürlich in unserer kostenlosen Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.